Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Viele Länder befinden sich heute in den Klauen von Diktaturen, willkürlichen Diktaturen. Nun, andere Länder, selbst die keine Diktaturen haben mögen, befinden sich in den Händen von Regierenden, die sehr willkürlich handeln, die ihren eigenen Vorteil mehr im Auge haben als den Vorteil und das Wohlergehen der Bevölkerung. Und die Frage, die man sich stellen muss, wie kam es dazu? Wie kam es dazu, dass wir heute in so vielen Fällen Politiker haben, Regierende haben, Führer haben, leitende Diktatoren haben, die willkürlich handeln? Wie sieht es überhaupt aus mit der Frage, warum wir diese Institutionen überhaupt heute haben? Nun, viel hat mit der Entwicklung zu tun, die damals im alten Israel stattgefunden hat. Und zwar im Hinblick auf die Frage, warum Israel überhaupt einen König bekam. War das etwas, was in Gottes Augen wohlgefällig war? Oder war das etwas, was die Israeliten wollten und Gott hat ihren Wunsch gewährt, aber es war keinesfalls im Sinne Gottes, dass dies so geschehen würde? Ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns einmal diese Frage näher ansehen. Und die Frage ist eben, wie kam es dazu, dass das alte Israel einen König erhielt? Nun, in 1. Samuel Kapitel 8 wird uns dies näher erklärt. 1. Samuel Kapitel 8, und ich lese, angefangen in Vers 1, zunächst einmal die Verse 1 bis 5. 1. Samuel 8 und Vers 1. Als aber Samuel, das war ja der Prophet Samuel, alt geworden war, da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel und der andere Abia, und sie waren Richter zu Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen, sondern suchten ihren Vorteil und nahmen Geschenke und beugten das Recht. Und da versammelten sich alle Ältesten Israels und kamen nach Rama zu Samuel und sprachen zu ihm: Siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen, so setze nun einen König über uns, der uns richte, wie ihn alle Heiden haben. Wie ihn alle Heiden haben. Hier sind mehrere Faktoren zu beachten. Zunächst einmal, Samuel hätte natürlich seine Söhne nicht als Richter einsetzen sollen. Sodann, nachdem offenbar wurde, wie sie Schindluder trieben, wie sie sich nicht nach Gottes Gesetzen hielten, hätten die Ältesten Israels warten sollen, bis Samuel eingegriffen hätte. Anstatt jetzt zu Samuel zu kommen, zu sagen, nein, du bist alt geworden, gib uns einen König. Sie wussten sie es nicht. Und auch Samuel wusste natürlich, was damals mit Eli geschehen war. Schauen wir uns dies einmal kurz an, in 1. Samuel Kapitel 3. 1. Samuel Kapitel 3 und angefangen in Vers 11. Und der Herr sprach zu Samuel: Siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden. Denn ich hab's ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, dass er wusste, wie sich seine Söhne schändlich verhielten. Die taten Ähnliches wie die Söhne von Samuel und ihnen nicht gewährt hat. Und Gott hat hier ganz klar und deutlich darauf hingewiesen, dass dies verkehrt war und dass Eli dafür verantwortlich war, seinen Söhnen nicht gewährt zu haben. Und man muss davon ausgehen, dass Samuel seinen Söhnen gewährt hätte, wenn er noch mehr von diesen Machenschaften erfahren hätte. Aber wie gesagt, die Ältesten wollten nicht auf Samuels Eingreifen warten. Sie wollten nicht darauf warten, dass Samuel seine Entscheidung verändern würde. Die Tatsache, dass Samuel zu einem Propheten wurde aufgrund der Machenschaften der Söhne von Elis und von Eli selbst, der ihnen nicht wehrte, hatte für sie keine Bedeutung. Aber lesen wir 1. Samuel 3 und Vers 20. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel damit betraut war, Prophet des Herrn zu sein. Er war der Prophet des Herrn zu dem Zeitpunkt. Aber die Israeliten, die Ältesten, die wollten nicht auf Samuels Eingreifen warten. Und Samuel verstand nun ihre Forderung ganz richtig als eine Ablehnung seiner Leitung, seiner Führung. Mit anderen Worten, eine Ablehnung in dem Sinne, dass man kein Vertrauen mehr hatte zu Samuel, dem Propheten Samuel. Das war Samuels Erkenntnis, aber Gott sagte ihm letztendlich, ist das ja noch nicht einmal die richtige Erkenntnis? Denn die richtige Erkenntnis ist die, man hat nicht dich verworfen, Samuel, man hat mich verworfen. Schauen wir uns dies an. In 1. Samuel und lesen wir in Kapitel 8 die Verse 6 bis 7. Das missfiel Samuel, dass sie sagten, gib uns einen König, der uns richte. Und Samuel betete zum Herrn. Der Herr aber sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir gesagt haben, denn sie haben nicht dich, sondern mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Schauen Sie, Samuel war zu einem Richter ernannt worden von Gott, nicht nur zu einem Propheten. Aber Samuel war nicht der König. Samuel handelte unter der Herrschaft des Königs, der König war Gott. Und wir lesen in 1. Samuel 7 und in Vers 6, und sie kamen zusammen in Mispa und schöpften Wasser und gossen es aus vor dem Herrn und fasteten an demselben Tage und sprachen dort, wir haben an dem Herrn gesündigt. Und so richtete Samuel die Israeliten zu Mispa. Also hier richtete Samuel die Israeliten. Er war einer der Richter. Wir lesen auch weiter in Vers 15, im gleichen Kapitel, 1. Samuel 7 und Vers 15. Samuel aber richtete Israel sein Leben lang und zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel und Gilgal und Mizpa. Und wenn er Israel an allen diesen Orten gerichtet hatte, dann kam er wieder nach Ramah. Denn da war sein Haus und dort richtete er Israel und auch baute er dort dem Herrn einen Altar. Also die Ältesten, die verstanden natürlich schon, dass Samuel ein Prophet war und der Richter über Israel. Aber das war ihnen nicht genug. Sie hatten jetzt ihr Vertrauen in Samuel verloren, weil er seine Söhne eingesetzt hatte und nicht den Glauben hatten, dass Gott hier eingreifen könnte, nicht den Glauben hatte, dass Samuel diese Entscheidung widerrufen könnte. Und Gott sagte, nein, nein, nicht dich haben sie verworfen, sie haben mich verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. Nun, Gott wusste von vornherein, dass letztendlich diese Idee in Israel sich entwickeln würde, die Forderung nach einem König. Das war ihm von vornherein klar, denn Gott kennt ja die menschliche Natur. Aber interessant ist schon, wenn wir uns zurückbegeben zum Buch Richter, in Kapitel 8, dass diese Forderung, dieses Anliegen zunächst einmal auch an einen Richter erbracht worden war, und zwar an Gideon. Und wir lesen in Richter Kapitel 8 und angefangen in Vers 22. Da sprachen die Männer von Israel zu Gideon, sei Herrscher oder König über uns, du und dein Sohn und deines Sohnes Sohn, weil du uns aus der Hand der Midianiter errettet hast. Aber Gideon sprach zu ihnen, Vers 23, ich will nicht Herrscher, nicht König über euch sein, und mein Sohn soll auch nicht Herrscher über euch sein, sondern der Herr, Gott, soll Herrscher oder König über euch sein. Das war von vornherein ausgemacht, sagen wir einmal. Gott hatte das klar und deutlich den Israeliten verkündigt, unter Mose, dass er herrschen solle und wolle und würde über Israel, solange wie die das akzeptierten. Aber Gott wusste auch, dass die Zeit kommen würde, wenn Israel so dringend sich einen König wünschte, dass irgendwelche Gegenrede, irgendwelche anderen Argumentationen in keinster Weise mehr Frucht bringen würden. Und Gott würde ihnen ihren Willen lassen. Schauen Sie, es ist wichtig zu begreifen, dass Gott uns nicht zwingt, seinen Willen zu tun. Gott zwingt uns nicht, gerecht zu leben. Er sagt uns, was gerecht ist. Er sagt uns, was ungerecht ist. Er sagt uns, was Sünde ist. Aber er zwingt uns nicht. Er lässt uns unsere Wahl. Er hat uns als Wesen erschaffen, die eine freie Wahl haben. Denn Gott will, dass wir Charakter entwickeln, göttlichen, richtigen Charakter. Und der bedingt zunächst einmal die freie Wahl. Man muss die freie Wahl haben, sich zu entscheiden. Will man das Richtige tun? Will man das Falsche tun? Will man das Richtige annehmen in seinem Leben oder nicht? Gott nimmt uns diesen freien Willen nicht weg. Und dafür können wir auch dankbar sein, dass wir diesen freien Willen haben, dass wir aus freiem Willen heraus uns entscheiden, Gott zu folgen, wenn das unser freier Wille, unsere Entscheidung ist. Aber hier, die Israeliten, die hatten in keinster Weise mehr die Absicht, Gott als ihren König anzuerkennen. Gott nimmt aber auch die Konsequenzen für falsche Entscheidungen von uns nicht weg. Und Sünde hat falsche Konsequenzen. Und dann gebraucht Gott auch die Menschen und manchmal auch ihre falschen Entscheidungen, um seinen Plan zu verwirklichen, um das auszuführen, was er ohnehin ausführen wollte, auch wenn es auf andere Weise hätte geschehen können. Zum Beispiel, Gott wollte in keinster Weise, dass Israel jemals zu den Waffen greifen und Krieg führen würde. Das war von vornherein nicht seine Absicht. Aber die Israeliten auch wiederum, aus ähnlichen Gründen, wie wir gleich sehen werden, aus denen heraus sie einen König wollten, die wollten Krieg führen. Und so hat Gott ihnen ihren freien Willen gelassen und so wurden sie zu einer kriegführenden Macht. Aber Gott hat sie benutzt, um sein Versprechen, das er Abraham gegeben hatte, sein Versprechen, das bedingungslos war, zu erfüllen, nämlich die Israeliten ins gelobte Land zu bringen. Aber es war nie seine Absicht gewesen, dass Israel Krieg führen würde oder wollte oder sollte. Und so wusste Gott auch letztendlich, dass Israel zu einer kriegführenden Macht werden würde. Und so wusste er auch letztendlich, dass Israel einen König haben wollte. Und das wusste er bereits schon im Zeitpunkt von Mose. Und so hat er in 5. Mose 17, beginnend mit Vers 14, bereits Regeln hinterlassen, Vorschriften, wonach ein König handeln sollte. 5. Mose 17, angefangen in Vers 14. Achten wir darauf, wie das hier geschrieben steht. Wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, und es einnimmst und darin wohnst, und dann sagst, ich will einen König über mich setzen, wie ihn alle Völker um mich her haben, so sollst du den zum König über dich setzen, den der Herr dein Gott erwählen wird. Das war eine Voraussetzung nach wie vor. Okay, ihr wollt einen König haben, aber ich werde euch diesen König geben. Du sollst aber einen aus deinen Brüdern zum König über dich setzen. Du sollst nicht irgendeinen Ausländer, der nicht dein Bruder ist, über dich setzen. Nur, dass er nicht viele Rosse halte und führe das Volk nicht wieder nach Ägypten, um die Zahl seiner Rosse zu nehmen, weil der Herr euch gesagt hat, dass ihr hinfort nicht wieder diesen Weg gehen sollt. Er soll auch nicht viele Frauen nehmen, dass sein Herz nicht abgewandt werde und soll auch nicht viel Silber und Gold sammeln. Nun, wie wir wissen, haben die Könige Israels in den meisten Fällen alle diese Vorschriften gebrochen. Und wenn du nun sitzen wirst, oder wenn er, der König, nun sitzen wird auf dem Thron seines Königreichs, Vers 18, soll er eine Abschrift dieses Gesetzes, wie es den levitischen Priestern vorliegt, in ein Buch schreiben lassen. Und das soll bei ihm sein und das soll darin lesen sein Leben lang, damit er den Herrn, seinen Gott, fürchten lernt, dass er halte alle Worte dieses Gesetzes und diese Rechte und danach tue, sein Herz soll sich nicht erheben über seine Brüder und soll nicht weichen von dem Gebot, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass er verlängere die Tage seiner Herrschaft, er und seine Söhne, in Israel. Nun, auch das ist natürlich in den meisten Fällen total gebrochen worden von den Königen Israels. Die haben sich sehr wohl über ihre Brüder erhoben. Und leider ist das natürlich heute ganz klar der Fall bei, ich möchte sagen, allen Regierenden in dieser Welt. Aber Gott hat sehr deutlich gemacht, dass der Wunsch, der Wille, einen König zu haben, eine Sünde war. Absolut eine Sünde war. Und ein Grund hierfür ist bereits schon uns klar geworden. Durch diesen Wunsch haben sie die Herrschaft Gottes, die direkte Herrschaft Gottes über sich selbst, abgelehnt. Und der Wunsch, von Menschen regiert zu werden und nicht von Gott, der war immer schon ein großes Problem im Verhalten der Menschheit. Christus hat das auch erklärt. Schauen Sie, in Johannes Kapitel 1 und Vers 11, da wird zunächst einmal Folgendes über Christus gesagt. Johannes Kapitel 1 und Vers 11. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Nun, ganz allgemein gilt das auch für die Welt, denn Gott hat ja alles durch Jesus Christus erschaffen. Aber hier geht es ganz spezifisch um das damalige Haus Juda, die Juden. Und seine Bürger, die Bürger von Jerusalem, die Bürger von Juda, haben ihn nicht angenommen. Nicht nur das. Schauen wir uns Lukas Kapitel 19 an. Lukas Kapitel 19. Da erzählt Christus hier ein Gleichnis. Und schauen wir uns einmal dieses Gleichnis genauer an, angefangen in Vers 11. Und als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis. Denn er war nahe bei Jerusalem und sie meinten, das Reich Gottes würde sogleich offenbar werden oder erscheinen, damals schon. Und er sprach, ein Fürst zog in ein fernes Land, der Fürst natürlich Jesus Christus, um ein Königtum zu erlangen, mit anderen Worten, er zog in den Himmel, um dort die Herrschaft zu erlangen und um dann zurückzukommen. Er würde zurückkommen, um das Reich Gottes, diese Königsherrschaft hier auf Erden zu errichten. Und er ließ 10 seiner Knechte rufen und gab ihnen 10 Pfund und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Er gibt den Knechten Talente, er gibt den Knechten aber auch seinen Heiligen Geist. Und er will, dass wir physisch und geistlich wachsen. Die Talente, wenn es physische Talente sind, auf richtige Weise zu gebrauchen, natürlich den Heiligen Geist auf richtige Weise zu gebrauchen, damit wir zunehmen, damit wir immer mehr und mehr überwinden, unsere Sünden überwinden, uns selbst überwinden, die Welt um uns herum zu überwinden. Aber worum es mir jetzt hier geht, ist Vers 14. Seine Bürger, die Seinen, die aber waren ihm Feind und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her, und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Schauen Sie, das war immer schon das Problem. Die Menschen wollten nicht, und hier die Juden, das aus Juda damals stellvertretend für die gesamte Menschheit, wollte nicht und will auch heute nicht, dass Gott über die Menschen herrscht. Und damals die Israeliten, die den König wollten, die wollten genau das Gleiche auch nicht. Die wollten auch nicht, dass Gott weiter über sie herrschen würde, denn den konnte man nicht sehen, nicht wahr? Man wollte ja jemanden sehen. So wollte man einen König haben, den man sehen konnte. Wie alle Heiden einen König haben, einen Herrscher haben, einen Tyrannen haben, vielleicht sogar auch, den man sehen kann. Und so hat Gott nun dem Samuel gesagt, kehren wir zurück zu 1. Samuel Kapitel 8, was geschehen würde, wenn sie ihren König erhalten würden. Und hier sehen wir nun, ganz grundsätzliche, interessante Beispiele, die uns auch erklären, warum die Welt heute so ist, wie sie ist. Zunächst einmal 1. Samuel, Kapitel 8 und Vers 8. Da sagt Gott, sie tun dir, was sie immer getan haben, von dem Tage an, als ich sie aus Ägypten führte, bis auf diesen Tag, dass sie mich verlassen, achten sie darauf, und anderen Göttern gedient haben. Mit anderen Worten, sie tun dir das jetzt an, was sie mir angetan haben, indem sie mich verlassen und anderen Göttern gedient haben. Und so gehorche nun ihre Stimme, Vers 9, doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Also Gott macht hier jetzt ganz deutlich, was die Konsequenzen für diesen Wunsch sein würden. Und wie wir jetzt sehen werden, das Bild, das hier Samuel inspiriert ist, zu zeichnen, war keineswegs ein angenehmes Bild. Es beschreibt die schlechte, die schlimme Institution menschlicher Herrschaft, menschlicher Königsherrschaft, aber auch menschlicher Herrschaft allgemein, menschlicher Regierung, könnte man sagen. Wenn alles dies im Gegensatz zu dem steht, was Gott beabsichtigt. Wir lesen eine interessante Stelle in Markus Kapitel 10. Behalten Sie Ihren Finger, nebenbei gesagt, immer hier in 1. Samuel 8. In Markus Kapitel 10 und die Verse 42 und 43. Markus 10 und lesen wir Vers 42. Da rief Jesus sie zu sich und sprach zu ihnen, ihr wisst, die als Herrscher gelten, die halten ihre Völker nieder, unterdrücken sie. Und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Das ist eine Beschreibung menschlicher Regierungsformen in der Welt. Und er sagt, aber so soll es unter euch nicht sein, sondern wer groß sein will unter euch, der soll euer Diener sein. Und auch in Lukas Kapitel 22 und Vers 25. Er aber sprach zu ihnen, die Könige herrschen über ihre Völker und ihre Machthaber lassen sich Wohltäter nennen. Oh, wie oft haben wir das schon gehört, dass Regierende sich Wohltäter nennen, sie sind da zum Wohle des Volkes und so weiter und so fort. In Wirklichkeit sagt Gott, die herrschen über die Völker, die beuten sie aus, zu ihrem eigenen Vorteil in vielen Fällen. Und so lesen wir nun einmal, wie Gott die Institution der Königsherrschaft, aber nicht nur der Königsherrschaft, sondern der Regierungsform als solcher, menschliche Regierungsform, beschreibt. Angefangen, wiederum in 1. Samuel 8, angefangen in Vers 10. Und ich lese die Verse 10 bis 17. Und Samuel sagte alle Worte des Herrn dem Volk. Sieh, es waren die Worte des Herrn. Und er sagte alle Worte des Herrn dem Volk, das von ihm einen König forderte, und sprach, das wird des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und seine Gespanne, dass sie vor seinem Wagen herlaufen, und zu Hauptleuten über 1000 und über 50, und dass sie ihm seinen Acker bearbeiten und seine Ernte einsammeln, und dass sie seine Kriegswaffen machen. Und was zu seinen Wagen gehört, und eure Töchter wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen. Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Großen geben. Dazu wird er von euren Kornfeldern und Weinbergen den Zehnten nehmen oder steuern und seinen Kämmerern und Großen geben. Und eure Knechte und Mägde und eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Von euren Herden wird er den Zehnten nehmen. Auch hier wiederum Besteuerung wird angesprochen. Und ihr müsst seine Knechte sein. Ein nicht sehr schönes Bild. Ein nicht sehr schönes Bild, das aber gleichwohl genauso eingetroffen ist, wie Gott es hier beschrieben hat. Das menschliche System, ob es jetzt Königsherrschaft ist, ob es jetzt andere Regierungsformen sind, es würde über die Menschen, die Bürger, herrschen. Es würde für sich die besten Portionen von Ländereien einheimsen, für eigene Ziele gebrauchen, verbrauchen. Es würden viele Waffen hergestellt werden, eine große Armee würde hergestellt werden, um andere Nationen zu bekämpfen. Dazu braucht es natürlich auch viel Steuern, um das finanzieren zu können. Und so würde es ein Steuersystem geben, was es vorher zur Zeit gar nicht gab. Es gab lediglich das Zehntensystem, was nach wie vor heute gültig ist. Und wenn Sie da irgendwelche Fragen haben, dann lesen Sie bitte unsere kostenlose Broschüre, die Zahlung des Zehnten heute. Aber das ist eine Verpflichtung Gott gegenüber. Aber es gab kein Steuersystem damals, bevor es den König gab in Israel. Aber nun würde er ein Steuersystem einführen und es würde ein sehr schlimmes und starkes Steuersystem sein. Es werden hier sogar schon zwei Arten von Steuern angegeben. In Vers 11 ging es um, oder vielmehr Vers 15 ging es um die Kornfelder und Weinberge und dann Vers 17 die Herden. Und man kann davon ausgehen, dass es noch weitere Steuern gab, um Kriegswaffen und diese ganze Kriegsmaschinerie zu finanzieren und so weiter und so fort. Nun, Die Bibel zeigt uns im Neuen Testament, dass es als wahre Christen unsere Verpflichtung ist, Steuern zu entrichten. Es kann also nicht darum gehen, dass wir sagen, aha, das ist alles jetzt irgendwie von einem schlechten Hintergrund heraus entstanden, von daher brauchen wir heute auch keine Steuern zu zahlen. Darum kann es nicht gehen. Ich meine, Christus hat das deutlich gemacht. Lukas, Kapitel 20. Lukas, Kapitel 20, und lesen wir die Verse 22 bis 25. Lukas 20 und Vers 22. Jetzt kamen nämlich Menschen zu ihm, die wollten ihn da jetzt verführen, auf die Probe stellen, versuchen. Vers 22. Die fragen jetzt, ist es recht, dass wir dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Er aber merkte ihre List und sprach zu ihnen, zeigt mir einen Silbergroschen. Wessen Bild und Aufschrift hat er? Und sie sprachen des Kaisers. Und er sprach zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wir hatten ja davon gelesen, es war das Recht des Königs, dies jetzt zu tun. Und gebt Gott, was Gottes ist. Und dazu gehört natürlich auch die Zehntenzahlung. Wir können uns auch kurz Römer Kapitel 13 anschauen. Denn die Menschen wollten es ja so, die wurden ja gewarnt. Gerade Israel wurde ja gewarnt. Das wird geschehen. Römer 13, angefangen in Vers 5. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, nicht allein um der Strafe, sondern auch um des Gewissens willen. Deshalb zahlt er ja auch Steuer, denn sie sind Gottes Diener. Also die Steuereintreiber, die waren jetzt schon in ihrem Recht. Gott hatte das jetzt so bestimmt, aufgrund der Absicht der Menschen, eine solche Regierungsform zu haben. Sie sind Gottes Diener, auf diesen Dienst beständig bedacht. Nicht, dass die jetzt gerechte Diener gewesen wären, also die waren keineswegs gerecht, darum ging es nicht. Aber sie waren eben eingesetzt von Gott, dies zu tun. Zumindest hatte Gott es erlaubt. Und so gebt nun jedem, was ihr schuldig seid, Steuer, dem die Steuer gebührt. Zoll, dem der Zoll gebührt. Furcht, dem die Furcht gebührt. Ehre, dem die Ehre gebührt. Nun, einige sagen, ja, aber das ist ja gar nicht rechtens heute. Einige sagen ja, es gibt gar keine Bundesrepublik Deutschland, das ist irgendwie gar nicht ein Rechtsgebilde, das ist gar nicht so entstanden, von daher brauchen wir der Bundesrepublik Deutschland auch keine Steuern zu zahlen. In Amerika gibt es auch diese Idee, dass man keine Steuern zu zahlen braucht, weil in irgendeiner Form das nicht eine rechtliche Verpflichtung ist. Nun, die Tatsache ist die, dass die Regierungen diese Steuern erheben, ob es jetzt rechtlich ist oder nicht, und sie haben da wenig Chancen, dagegen vorzugehen. Aber es gibt noch ein weiteres Prinzip hier zu einer solchen Frage, und das finden wir in Matthäus Kapitel 17. Selbst wenn dem so wäre, haben Christen gleichwohl die Verpflichtung, nach den Aussagen Christi Steuern zu zahlen. Matthäus Kapitel 17, angefangen Vers 24, wo wir lesen, es geht hier um die Zahlung der Tempelsteuer. Als sie nun nach Kapernaum kamen, da traten zu Petrus, die den Tempelgroschen einnahmen, und sprachen, pflegt euer Meister nicht den Tempelgroschen zu geben? Und er sprach ja. Und als er aber heimkam, da kam ihm Jesus zuvor und fragte, was meinst du, Simon? Von wem nehmen die Könige auf Erden Zoll und Steuern? Von ihren Kindern oder von den Fremden? Aber er antwortete, von den Fremden. Da sprach Jesus zu ihm, so sind die Kinder frei. Dann wurde die gleiche Idee jetzt, aha, also wir brauchen jetzt keine Steuern zu zahlen, wir sind frei von den Steuern. Vers 27, hier ist es sehr wichtig, dies zu begreifen. Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben. Schauen Sie, als wahrer Christ, wenn Sie sich jetzt hinstellen und sagen, ja, ich brauche aber keine Steuern zu zahlen, was für einen Anstoß geben Sie der anderen? Damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, da gehe hin an den See und wirf die Angel aus. Und den ersten Fisch, der heraufkommt, den nimm. Und wenn du sein Maul aufmachst, wirst du ein 2-Groschen-Stück finden, das nimm und gib's ihnen für mich und dich. Also auch hier, sogar in solchen Situationen, sagt uns Christus, sagt uns Gott, sagt uns Paulus, dass wir Steuern zahlen sollen. Und gleichwohl, obwohl dem so ist, muss man feststellen, dass der Ursprung des Steuersystems ein schlechter war, ein nicht göttlicher war. Der Ursprung war es keineswegs. Der Ursprung war es keineswegs. Und so lesen wir in Sprüche Kapitel 29 eine sehr interessante Warnung. An Regierende, an Könige. Sprüche 29 und Vers 4. Also wir sollen schon Steuern zahlen, damit schaden wir niemandem. Es ist nicht bei unserer Verantwortung, wie dann die Steuern verwendet werden. Etwas anderes ist die Kriegführung. Wir können jetzt nicht sagen, aha, also auch Kriegführung ist schlecht ursprünglich, aber wir müssen jetzt also hier weiter am Krieg teilnehmen, um unserem Lande zu dienen. Das keineswegs, denn sagt Christus nicht Folgendes, ganz klar und deutlich: Ihr sollt unsere und eure Feinde lieben, tut Gutes denen, die euch hassen, tut ein Schwert weg. Diejenigen, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen, und so weiter und so fort. Also Kriegführung, wie wir noch sehen werden, ist absolut verkehrt. Aber das Gleiche gilt nicht für Steuern, Zahlung, aber gleichwohl lesen wir in Sprüche 29 und in Vers 4: Ein König richtet das Land auf durchs Recht, wer aber viel Steuern erhebt, der richtet es zugrunde. Das sollten sich einmal die Regierenden, egal wo sie herrschen, hinter die Ohren schreiben. Wenn sie weiterhin diese hohen Steuern erheben, und die Steuern, die sind ja katastrophal hoch, nahezu allen Ländern, in einigen vielleicht sogar noch mehr als in anderen, dann richten sie ihre Länder zugrunde. Vor allen Dingen, wenn sie sich dann selbst auch noch irgendwelche Erhöhungen geben in ihren Ideen, die sie da von sich geben. Das ist etwas, was wichtig ist zu begreifen. Und wenn wir zurückkehren zu 1. Samuel, dann lesen wir eine weitere Warnung, die Gott ausspricht, in 1. Samuel 8 und Vers 18. Nachdem er ihnen durch Samuel mitgeteilt hatte, was so die Konsequenzen sein würden für die Forderung, einen König zu haben. Vers 18. Wenn ihr dann schreien werdet zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird euch der Herr zu derselben Zeit nicht erhören. Und wie oft murren wir heute über unsere Regierenden, die über uns herrschen? Nun, wir mögen selbst nicht diejenigen gewesen sein, die diese Regierungen erwählt haben, aber wir sind alle in einer Situation groß geworden, einer Umwelt, wo wir zunächst einmal, wenn wir die Wahrheit nicht kannten, durchaus dies als selbstverständlich angenommen haben. Es gibt also diese Regierungsform, ja, wir mögen sie zwar nicht unbedingt, aber es gibt die schon. Und selbst wenn wir die Wahrheit kannten, selbst wenn wir, sagen wir mal, Kinder waren von Eltern, die in der Kirche waren und die begriffen, worum es eigentlich hier geht bei dieser ganzen politischen Misere, dann sind wir nach wie vor ein Teil dieser Welt, in dem dass wir in dieser Welt leben. Nicht, dass wir von dieser Welt sind, aber wir leben in dieser Welt. Und manchmal müssen wir als wahre Christen auch unter Übelständen leiden, leben und leiden, die wir von uns aus in keinster Weise erwählt hätten. Aber schauen Sie, selbst die Israeliten mussten zunächst einmal, als sie in Ägypten waren, einige der Plagen miterleben, die Gott über Ägypten, das Ägyptenland, ausschüttete, bis er dann einen Unterschied machte zwischen den Israeliten und den Ägyptern. Aber Gott warnte die Israeliten, dass die Zeit kommen würde, wenn sie über ihren König murren würden. Aber Gott sagt, das ist eure Entscheidung gewesen, das habt ihr so gewollt. Dann kommt nicht zu mir und beklagt euch, wenn es euch dann dreckig geht, weil ihr einen Tyrannen über euch habt. Eure Entscheidung. Eure Entscheidung. Und was war dann die Konsequenz, was war dann die Erwiderung, nachdem denen das alles so mitgeteilt worden war, was geschehen würde? 1. Samuel 8, Vers 19. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sprachen, nein, sondern ein König soll über uns sein, dass wir auch seien wie alle Heiden, dass uns unser König richte und vor uns her ausziehe und unsere Kriege führe. Da haben wir es schon wieder, dass er unsere Kriege führe. Das scheint immer so ein Problem gewesen zu sein mit den Menschen. Die wollten einen menschlichen Führer haben, der ihnen ihre Kriege führte oder leitete. Anstelle, dass man sich auf Gott verließ, wollte man sich eigentlich zu allen Zeiten auf Menschen verlassen. Und sie wollten so sein wie die anderen auch. Aber Gott hatte ja gerade auch das Volk Israel zu einem ganz spezifischen Zweck herausgerufen aus dieser Welt, aus den anderen Nationen heraus. Die sollten ja anders sein. Die sollten ja heilig sein. Die wurden herausgerufen zu einem ganz spezifischen Zweck. Und dieser Zweck wird auch ganz klar definiert. Zum Beispiel 2. Mose 19, und in Vers 6. 2. Mose 19 und Vers 6. Und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Und das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. Die sollten ein heiliges Volk sein, heilig in dem Sinne, anders als die anderen. Gott wollte sogar unter ihnen wohnen. 2. Mose 29. 2. Mose 29 und lesen wir die Verse 45 und 46. Und ich will unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein, dass sie erkennen sollen, ich sei der Herr, ihr Gott, der sie aus Ägyptenland führte, damit ich unter ihnen wohne. Ich, der Herr, ihr Gott. Nun, das gilt ganz besonders für uns heute, für wahre Christen. Wir sollen erkennen, dass es Gott ist, der uns führt, der uns leitet, der uns herausgeholt hat aus dem Ägyptenland der Sünde. Wir sollen Gott bei uns in uns wohnen lassen. Sowohl Gott den Vater als auch Jesus Christus durch den Heiligen Geist, der sowohl vom Vater als auch vom Sohn ausströmt. Sie wollen bei uns in uns Wohnung machen. Wir sollen eben anders sein als die anderen Menschen um uns herum. Aber das gilt auch für die Israeliten. In physischer Weise sollten die auch anders sein. Die sollten nämlich den anderen Menschen zeigen, wie es möglich ist. Entschuldigen Sie bitte. Wie es möglich ist, dass man unter Gottes Herrschaft leben kann. Wie man unter Gottes Regierung existieren kann. Den anderen Menschen auch zu einem Vorteil gereichen kann. Das war mit ihrer Aufgabe. Aber sie haben sich dazu entschlossen, diese Aufgabe abzulehnen. Sie haben sich dazu entschlossen, Gottes Herrschaft über sich abzuwehren. Sie wollten wie alle anderen Nationen werden. Anstatt auf Gott zu vertrauen, dass er ihre Kriege führen würde, dass er für sie kämpfen würde, wollten sie es selber tun. Aber wir lesen doch in 2. Mose 14. 2. Mose 14 und lesen wir angefangen in Vers 13. Das war zu dem Zeitpunkt, als Israel aus Ägypten kam. Die standen jetzt vor dem Roten Meer, wussten nicht, wie es weitergehen sollte. Da sprach Mose zum Volk: Fürchtet euch nicht, stehet fest und sehet zu, was für ein Heil der Herr heute an euch tun wird. Denn wie ihr die Ägypter heute seht, so werdet ihr sie niemals wiedersehen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. Oder man kann auch übersetzen, ihr werdet euren Frieden behalten. Und dann hat er natürlich das Meer geöffnet, die Israeliten gingen hindurch und als die Ägypter es taten, konnten sie es nicht. Das Meer brach über sie herein und sie alle sind dann ertrunken. In 1. Samuel 7 hatten doch die Israeliten, gerade noch bevor sie den König forderten, Folgendes erlebt. In 1. Samuel Kapitel 7 lesen wir angefangen in Vers 7. Als aber die Philister hörten, dass die Israeliten zusammengekommen waren in Mizpah, zogen die Fürsten der Philister hinauf gegen Israel, und die Israeliten hörten es und fürchteten sich vor den Philistern. Und sie sprachen zu Samuel: Lass nicht ab, für uns zu schreien zu dem Herrn, unserem Gott, dass er uns helfe aus der Hand der Philister. Und Samuel nahm ein Milchlamm und opferte dem Herrn ein Brandopfer als Ganzopfer und schrie zum Herrn für Israel, und der Herr erhörte ihn. Und während Samuel das Brandopfer opferte, da kamen die Philister heran zum Kampf gegen Israel, aber der Herr ließ donnern mit großem Schall über die Philister am selben Tage und schreckte sie, dass sie vor Israel geschlagen wurden. Und da zogen die Männer Israels aus von Mizpah und jagten den Philistern nach und schlugen sie bis unterhalb des von Bet-Kar. Und da nahm Samuel einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpah und Shen und nannte ihn Eben-Eser und sprach: Bis hierher hat uns der Herr geholfen. Und so wurden die Philister gedemütigt und kamen nicht mehr in das Gebiet Israels. Und die Hand des Herrn lag schwer auf den Philistern, solange Samuel lebte. Und auch eroberte Israel die Städte zurück, die die Philister ihnen genommen hatten, von Ekron bis Gath samt ihrem Gebiet. Die rettete Israel aus der Hand der Philister, und Israel hatte Frieden mit den Amoritern. Schauen Sie, das waren Erlebnisse, die sie doch miterlebt hatten. Die wussten doch, dass sie unter Gottes Herrschaft, unter Gottes Königsherrschaft, wenn er die Kriege für sie führen würde, erfolgreich sein würden. Aber das war alles vergessen. Nein, sie wollten ihren König. Sie wollten ihren König, denn sie wollten anderen Göttern dienen. Wer waren die anderen Götter? Nun, der Gott des Krieges zum Beispiel. Sie wollten so sein wie die Heiden, die ja auch ihre Kriegsgötter verehrten. Und manchmal haben sie menschliche Führer dann als Kriegsgötter verehrt. Und so wollten die Israeliten das auch haben. Und so wollen wir es heute auch haben. Denn auch heute ist es ja so in den meisten Ländern, die sind ja irgendwie kriegerisch veranlagt. Und ob es jetzt die Präsidenten sind oder die anderen Herrscher, zusammen mit der Regierung, der sie arbeiten mögen, die haben ihre Kriegshelden und die werden verherrlicht und werden glorifiziert und man gedenkt ihrer, wie sie so tolle, wunderbare kriegerische Leistungen vollbracht haben. An den Gott des Friedens denkt man kaum. In 1. Samuel 10 und Vers 19 lesen wir wiederum, dass Samuel die Menschen warnt. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus aller eurer Not und Bedrängnis geholfen hat, und habt gesprochen, nein, setze vielmehr einen König über uns. Sagt, wohlan denn, so tretet vor den Herrn nach euren Stämmen und Tausendschaften. Und dann wird hier im Folgenden Saul zum König ernannt, der König Saul. Aber es gibt noch einen weiteren Grund, warum Israel einen König wollte. Den haben wir bislang noch nicht behandelt, denn der wird erst in 1. Samuel 12 und Vers 12 erwähnt, zusätzlich zu dem, was wir bereits schon gesehen haben. Da sagt nämlich Samuel, als ihr aber saht, dass Nahasch, der König der Ammoniter, gegen euch zog, spracht ihr zu mir, nein, sondern ein König soll über uns herrschen, obwohl doch der Herr, euer Gott, euer König ist. Die hatten Angst. Jetzt kam der Nahasch, der König der Ammoniter, und die hatten jetzt ihr Vertrauen in Gott und Gottes Herrschaft und Gottes Führung total verloren. Es war die Angst vor einer Armee, die jetzt kam. Die meinten, jetzt muss man etwas selber tun. Die Forderung nach einem König stellte eine totale und komplette Leugnung des Glaubens an Gott dar. Das Vertrauen in Gott war weg. Und hier sehen wir nun eine weitere interessante Ereigniskette. In 1. Samuel 12 und in Vers 16. So tretet nun herzu und seht, was der Herr Großes vor euren Augen tun wird. Ist nicht jetzt die Weizenernte? Ich will aber den Herrn anrufen, dass er soll donnen und regnen lassen, damit ihr inne werdet und seht, dass ihr getan habt, was dem Herrn missfiel, als ihr euch einen König erbeten habt. Und als Samuel, Vers 18, den Herrn anrief, ließ der Herr donnern und regnen an demselben Tage, und er fürchtete das ganze Volk den Herrn und Samuel gar sehr. Also hier macht Gott wiederum deutlich durch Samuel zunächst einmal, dass er nach wie vor der Mächtigste der Mächtigen ist, aber auch, dass das Verlangen nach einem König sündhaft war. Es war deshalb auch sündhaft, weil es ein totales Versagen, eine totale Ablehnung der Herrschaft Gottes über sie darstellte, aber auch ein totales Versagen im Sinne, dass man jetzt gar kein Vertrauen mehr hatte. Nicht nur in Samuel, sondern kein Vertrauen mehr in Gott. Absolut kein Vertrauen mehr in Gott. Und die Menschen haben das auch begriffen. Sie haben es dann begriffen in 1. Samuel 12 und Vers 19. Sie sprachen zu Samuel, bitte für deine Knechte den Herrn, deinen Gott, dass wir nicht sterben, denn zu allen unseren Sünden haben wir noch das Unrecht getan, dass wir uns einen König erbeten haben. Die haben das schon begriffen, dass das Unrecht war, dass das Sünde war, sich einen König zu erbeten. Aber das war jetzt zu spät. Es war jetzt zu spät. In der Zwischenzeit hatte nämlich Samuel bereits den Saul zum König eingesetzt, eingesalbt. Es war natürlich Gott, der ihn erwählt hatte, aber Samuel hat ihn dann gesalbt zum König. Sie lesen das in 1. Samuel, die Kapitel 9 und 10. Nun, wie es dann sich weiter so entwickelt hat, war der Saul zunächst einmal sehr demütig. Er sah sich als ein Mensch an, der gering war in seinen eigenen Augen, aber dann wurde er stolz, dann wurde er rebellisch, dann hat er sich gegen Gott aufgelehnt, wie wir alle wissen, und so wurde er dann verworfen von Gott. Und Gott hat dann den Daniel, oder vielmehr den David zum König ernannt. Ein Mann nach seinem Herzen, aber der David hatte auch seine Probleme, wie wir wissen. Und die Kriegführung war ein gewaltiges Problem. Und er musste das lernen im Laufe seines Lebens, dass Kriegführung falsch war. Obwohl er nie, oder fast nie, sagen wir einmal, seinen Glauben an Gott verloren hatte. Aber er hat auch so argumentiert, wie heute die meisten Menschen argumentieren, ach, dann gehen wir halt mit Gott in den Krieg und dann wird das alles schon wohl so klappen. Und dann stellt man sich dann so vor, dass man Gott diktieren kann, welchen Krieg man führen wolle. Nun, Samuel antwortet in 1. Samuel 12 und Vers 20 auf, wie soll ich sagen, nicht unbedingt die Reue des Volkes, aber so mehr oder weniger die vorübergehende Traurigkeit. In 1. Samuel 12 und Vers 20, Samuel sprach zum Volk, fürchtet euch nicht, ihr habt zwar all das Unrecht getan. Also er hat nicht gesagt, nein, das war schon richtig, dass ihr euch einen König erkoren habt. Ihr habt Unrecht getan, doch weicht nicht vom Herrn ab, sondern dient dem Herrn von ganzem Herzen. Und weiter in Vers 24. Nun fürchtet den Herrn und dienet ihm treu von ganzem Herzen, denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat. Werdet ihr aber Unrecht tun, so werdet ihr und euer König verloren sein. Also okay, ihr habt jetzt einen König. Den habt ihr gewollt. Der wird euch nicht unbedingt sehr viel Freude bereiten, aber ihr habt ihn ja jetzt gewollt. Jetzt habt ihr ihn. Aber lebt wenigstens jetzt weiter ohne Unrecht. Aber wenn ihr weiter euer Unrecht da tut, dann wird euch euer König nicht retten. Dann werdet ihr verloren sein, euer König wird verloren sein. Dann wird es aus sein. Und der Rest ist Geschichte und auch Prophezeiung. Wie wir ja wissen, die Nationen von Israel und Juda, die haben keineswegs gerecht gelebt. Die haben weiterhin ihr Unrecht getan. So viel Unrecht getan, so viel Rebellion, so viel Sünde, so viele Gräuel verübt, dass Gott sie in die Sklaverei geführt hat. Zunächst einmal das Haus Israel unter den Assyrern und dann später das Haus Juda unter den Babyloniern. Nun, das Haus Juda kehrte dann zurück zum gelobten Land. Das Haus Israel oder die Nachfahren des Haus Israel sind niemals zurückgekehrt, sind auch heute nicht dort. Aber die müssen ja irgendwo noch leben. Es gibt viele Prophezeiungen über das Haus Israel und das Haus Juda in der Endzeit. Die existieren schon noch, aber eben nicht im gelobten Land. Und es sind auch gar keine Juden. Das Haus Israel sind keine Juden. Das Haus Juda, das sind die Juden. Das Haus Israel befindet sich heute zum Beispiel in Amerika, in Großbritannien, in Australien, in Neuseeland, in Kanada, in anderen englischsprachigen Nationen. Und sie begehen nach wie vor die gleichen Fehler, die damals das alte Israel begangen hat. Wie natürlich auch alle anderen Menschen die gleichen Fehler begehen. Und die Bibel zeigt uns, dass aufgrund ihrer andauernden Rebellion gegenüber Gott sowohl das Haus Israel als auch das Haus Juda erneut in die Gefangenschaft gehen werden. Erneut in einem kommenden dritten Weltkrieg vernichtet werden. Versklavt werden. Viele, die meisten werden sterben, wie uns die Bibel deutlich sagt. Aber die, die überleben, die werden versklavt werden. Als Kriegsgefangene in allen möglichen Ländern werden sie dann verstreut sein, als Kriegsgefangene. Und kein menschlicher Führer, ob es jetzt ein Premierminister ist, ob es ein Präsident ist, ob es eine Königin ist, ein König ist, wer und was immer, kein menschlicher Führer wird ihnen helfen können, wird dies verhindern können. Aufgrund ihrer Sünde ist dieses Schicksal, man könnte sagen, vorherbestimmt. Vorherbestimmt in dem Sinne, dass Gott sagt, wenn ihr sündigt, dann werdet ihr eure Konsequenzen erleiden. Und so wird es kommen. Gerade auch die israelitischen Völker heute, wie ich sagte, Amerika, ganz besonders Amerika, aber auch England, auch andere Länder. Die glauben nach wie vor, ihre menschlichen Führer könnten ihnen helfen. Die könnten ihnen Frieden bringen. Durch Krieg, durch Kriegswaffen. Durch Aufstockung ihres Militärs. Durch Nuklearwaffen. Die könnten ihnen Frieden bringen. Und Gott ist in keinster Weise da irgendwie eine Überlegung wert. Die Tatsache, dass Gott uns sagt, lasst das. Glaubt ja nicht, dass eure Waffen, eure Armee euch Frieden bringen kann. Sie wird nichts weiter tun, diese Armee, als euch in die Vernichtung bringen. und leiten. Die Menschen glauben heute nicht, dass man Gott gehorchen muss, in allem, dass man seine Gebote halten muss, in allem. Und es gibt auch viele Gebote, die heute total mit den Füßen getreten werden. Und die meisten der Führer heute in den Ländern, israelitischen Ländern oder auch nicht-israelitischen Ländern, haben ja auch gar keine Ahnung davon, was Gott eigentlich erwartet. Die haben ja gar keine Ahnung, was die Bibel eigentlich lehrt. Die sind ja total verführt. Ein Beispiel, der Sabbat. Der wird in den meisten Ländern als Sabbat angesehen, in den meisten, sagen wir mal, christlichen Ländern, aber mit Sonntag verwechselt. Ich meine, wie verwirrt kann die Menschheit sein? Der Sabbat war nie der Sonntag. Der Sabbat ist der letzte Tag der Woche, der siebte Tag. Nun, in Deutschland hat man den Kalender auch verändert. Und da sagt man sogar, der Sonntag sei der letzte Tag der Woche. Man sieht, wie alles dies verdreht und verwirrt und umgekrempelt wurde, um eben mehr und mehr Verwirrung anzurichten. Nein, die Menschen heute und auch ganz besonders die Israeliten, die Nachfahren des Hauses Israel, um es deutlich zu machen, die folgen nach wie vor ihrem Kriegsgott und menschlichen Kriegshelden. In der falschen Idee verhaftet, dass die in ihnen in irgendeiner Weise helfen könnten. Nun, Gott hatte ja doch gesagt, dass er derjenige wäre, der zumindest ihnen dann den König geben sollte. Selbst das wurde total ignoriert. Auch das wurde total verleugnet. Wir lesen dies in Hosea Kapitel 8. Hosea Kapitel 8. Und einige sagen, ja, aber zum Beispiel, Gott hat uns jetzt Donald Trump in Amerika gegeben. Na, das sagen so protestantische Führer. Und die wissen nicht, was sie sagen. Denn Hosea Kapitel 8 und Vers 4. Hosea Kapitel 8 und Vers 4. Da sagt nämlich Gott Folgendes. Zunächst einmal die revidierte Lutherbibel 2000 oder 1986. Sie machen Könige, aber ohne mich. Sie setzen Obere ein, ich darf es nicht wissen. Aus ihrem Silber und Gold machen sie Götzen, damit sie ja bald ausgerottet werden. Die Schlachterbibel übersetzt genauer. Sie haben Könige eingesetzt ohne meinen Willen, Fürsten ohne, dass ich es billige. Das haben sie selbst gemacht. Sie sind selbst zu den Wahlurnen gegangen und haben das schön gewählt. Ob das jetzt in Amerika der Fall ist, ob es in England der Fall ist, ob es in Deutschland der Fall ist, in Österreich der Fall ist. Egal wo. Man wählt. Wählt man, weil man meint, dass diese Wahl dem Willen Gottes entspricht? Ja, wenn das dem Willen Gottes entspricht, warum wählt man dann? Und das Ganze ist ja total illogisch, unlogisch. Nein, nein, sie haben mit Gott nichts am Hut. Letztendlich müssen wir begreifen, dass dies gar nicht Gottes Wille oder vielmehr Gottes Welt ist. Und in vielen Fällen die Dinge, die geschehen, entsprechen auch gar nicht Gottes Willen. Nun, man kann nichts gegen Gottes Willen tun. Gott lässt gewisse Dinge zu, aber wie ich ja eben gezeigt habe, auch im Hinblick auf den Wunsch, einen König zu haben, das war nicht ursprünglich Gottes Wille, dass die den König haben sollten, aber er lässt es zu. Man hat so seine Idee und Gott lässt es zu. Gott zwingt uns nicht, anders zu handeln. Aber es ist dies nicht Gottes Welt. Es ist dies Satans Welt. Satan regiert. Und er gibt auch die Macht dem, dem er will. Er ist derjenige zunächst einmal, der die Menschen zur Macht bringt. Und das gibt es viele, viele Stellen, die es uns zeigen, auch im Buch der Offenbarung. Es ist Satan, der letztendlich diesem Tier, diesem charismatischen politischen Führer, die Macht geben wird. Satan kam zu Christus und sagte, ich habe die Macht über alle Königreiche auf Erden und ich gebe sie, wem ich will. Und Christus hat nicht gesagt, nee, nee, du kannst das nicht, denn du bist ja gar nicht derjenige, der die Macht hat. Nein, Christus wusste, er hat die Macht. Gott hatte ihm diese Macht belassen, bis Christus kommen würde, um ihn abzulösen von dieser Herrschaft. Aber Gott kann hin und wieder eingreifen, und er tut es das, tut das auch, wenn sich gewisse Entwicklungen abspielen, die gegen seinen Willen wären, gegen seinen Plan, den er hat für die Menschheit. Dann wird er schon zusehen, dass gewisse Dinge so geschehen, wie er es will. Aber im Großen und Ganzen kümmert sich Gott nicht um die politische Grausamkeit, um diesen politischen Schmutz, der überall herrscht. In der ganzen Welt diese Intrigen, auch gerade bei Wahlen, diese unglaublichen Intrigen, diese Versprechen, die dann gebrochen werden. Er tut es nur dann, wenn er es tun muss, wenn er eingreifen muss, damit sein Plan verwirklicht wird. Sowohl das alte als auch das moderne Israel, das Haus Israel, das Haus Juda und natürlich auch die Menschen in aller Welt, haben in keinster Weise begriffen, was uns Gott in Psalm 146 sagt. Psalm 146 und in Vers 3. Verlasst euch nicht auf Fürsten, auf die Regierenden. Sie sind Menschen, sie können ja nicht helfen. Warum verlassen sich so viele Menschen auf ihre Führer, auf ihre regierenden Oberhäupter? Haben sie nicht begriffen, dass diese Menschen letztendlich ihnen überhaupt nichts helfen können? Schauen wir uns auch Psalm 44 an. Psalm 44, die Verse 7 und 8. Psalm 44, Vers 7. Das ist etwas, was die Söhne Koras gesagt haben. Ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen. Also nicht nur, dass wir uns nicht auf Menschen verlassen, auf Kriegshelden, sondern auch noch nicht auf unsere Waffen, diese Armee, die wir da jetzt heranbilden, für die wir hohe Steuergelder zahlen müssen. Ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen und mein Schwert kann mir nicht helfen. Egal wie hoch die Ausgaben sein mögen für diese wahnwitzigen Ideen, dass man sich da eine große Armee, ein großes Militär, Kriegswaffen, Kriegsschiffe, Kriegsflugzeuge, was weiß ich nicht, alles zusammenbringt. Das wird alles gar nichts bringen. Das nützt nichts. Er sagt ja hier, ich verlasse mich nicht auf meinen Bogen, mein Schwert kann mir nicht helfen, sondern du hilfst uns von unseren Feinden und machst zu Schanden, die uns hassen. Ja, glauben wir wirklich, dass Gott das nicht alleine tun kann? Glauben wir wirklich, dass Gott das nur dann tun kann, wenn wir eine riesige Armee haben? Was für ein Irrsinn. Aber Gott ist auch jemand, der uns sagt, was in Kürze geschehen wird. Lesen wir Hosea Kapitel 13. Zunächst einmal, was den modernen Nationen des Hauses Israel und Juda geschehen werden. Aber letztendlich wird das auf alle Menschen zutreffen. In Hosea Kapitel 13, zunächst einmal lese ich wiederum aus der revidierten Lutherbibel 84. Hosea 13, Vers 9. Da heißt es hier in der revidierten Lutherbibel: Israel, du bringst dich ins Unglück, denn dein Heil steht allein bei mir. Ist auch eine interessante Übersetzung, die Schlachterbibel sagt, das ist dein Verderben, Israel, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Auch das ist interessant. Man wendet sich nicht an Gott, sondern man will selbst etwas tun. Und so lesen wir weiter in Vers 10. Wo ist dein König, der dir helfen kann in allen deinen Städten, und deine Richter, von denen du sagtest, gib mir einen König und Obere? Das war ja dein Wunsch. Ich gebe dir Könige in meinem Zorn, sag Gott, und ich will sie dir nehmen, in meinem Grimm. Er lässt es zu, dass man Könige oder auch Regierungsoberhäupter erwählt durch diese Wahlen. Aber Gott ist keineswegs darüber erfreut. Und deswegen sollen wir als Christen auch in keinster Weise an solchen Dingen teilhaben. Das ist dein Verderben, Israel, sagt die Schlachterbibel, dass du gegen mich deine Hilfe bist. Wenn Christus zurückkommt, dann wird die menschliche Herrschaft, jedwede menschliche Herrschaft, durch Könige, durch Präsidenten, durch Kanzler, durch andere Regierende aufhören. Wir lesen das klar und deutlich in Daniel Kapitel 2 und Vers 44. Und wie dankbar sollten wir dafür sein. Daniel 2 und Vers 44. Zur Zeit dieser Könige, es wird hier von 10 Königen gesprochen, 10 Nationen, 10 Nationengruppen, die auch im Buch der Offenbarung erwähnt werden, die ihre Herrschaft, ihre Macht, ihre Autorität einem kommenden Führer geben werden, einem charismatischen, militärischen Führer, dem sogenannten Tier, das im Buch der Offenbarung beschrieben wird. Nun, es ist Satan, der dieses Tier zur Macht bringt, aber es werden diese 10 Nationengruppen sein, diese 10 Nationen aus der EU hervorkommend, man könnte an die Kernnationen denken, die werden ihre Macht diesem Tier übertragen. Es wird scheinbar eine solche Situation sein, wo die meinen, die müssten das jetzt tun, vielleicht Bedrohungen von außen. Aber wenn das geschieht, wenn diese Machtübertragung stattfindet, das wird dann unmittelbar zur großen Trübsal führen. Was sagt Gott dann? Zur Zeit dieser Könige, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, und zwar hier auf Erden, das nimmermehr zerstört wird. Und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Mit anderen Worten, keine Menschen werden mehr in diesem Reich sein und über andere herrschen. Das Reich Gottes ist ein Reich, das aus Gottes Kindern, die dann wiedergeboren sind, die zu Geistwesen, zu Gottwesen verwandelt worden sind, bestehen. Mit anderen Worten, das Reich Gottes heute besteht aus Gott dem Vater und Jesus Christus dem Sohn und aber bereits schon aus den gezeugten wahren Christen. Aber die sind noch nicht wiedergeboren, die sind noch keine Geistwesen. Sie sind halt lediglich die gezeugten Kinder, wie ein Baby ein gezeugtes Kind im Mutterleibe ist. Aber dann werden sie verwandelt werden zu Gottwesen. Das wird das Reich Gottes sein. Niemand wird im Reich Gottes sein, der nicht Gott ist. Und dieses Reich Gottes wird herrschen über die Menschen. Die Herrschaft wird nicht an Menschen wieder abgetreten werden. Es wird diese Wahlen und diese ganzen merkwürdigen Dinge in keinster Weise mehr geben. Es heißt, das Reich wird auf kein anderes Volk kommen. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, die sich gegen Gott aufgelehnt haben. Und welches Königreich lehnt sich nicht gegen Gott auf heute? Und die ganze Generation und die ganze Zeit der Menschheit hindurch. Es wird alle diese Königreiche zermalmen und zerstören, aber es selbst wird für ewig bleiben. Die Idee ist, menschliche Herrschaft wird aufhören. Gott sei Dank wird aufhören. Und das Reich Gottes wird hier auf Erden errichtet werden und wird auf Erden herrschen. Und was wird dann geschehen? Psalm 46. Psalm 46 und Vers 9. Psalm 46 und Vers 9. Kommet her und schaut die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet. Eine Übersetzung, Zerstören in dem Sinne, dass diese menschliche Herrschaft aufhört, aber die Schlachterbibel, die übersetzt das besser. Die schreibt, der den Kriegen ein Ende macht, bis ans Ende der Erde. Schauen Sie, das ist eine interessante Prophezeiung. Christus kommt, um den Kriegen ein Ende zu machen. Und das wird weitergeführt, dieser Gedanke in Vers 10. Der den Kriegen stolt in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Weg damit. Keinerlei Armeen mehr, keinerlei Kriege mehr, keinerlei irrsinnigen Ideen mehr, dass man Kriege führen kann. Nun, zu Ende des Millenniums wird Satan nochmal für eine kurze Zeit freigelassen, das ist ein Gefängnis, wo er für die 1000 Jahre sein wird. Und er wird noch einmal die Menschen verführen. Und die werden noch einmal zu ihren Waffen greifen, was immer sie dann an Waffen haben mögen, und wollen Krieg führen. Aber Gott wird dem schnell ein Ende machen. Und auch zu Beginn des Millenniums werden Menschen noch einmal versuchen wollen, Krieg zu führen. Und Gott wird dem schnell ein Ende machen. Er kommt, um den Kriegen ein Ende zu setzen. Und es wird Frieden sein auf Erden. Etwas, was wir uns immer schon erhofft haben. Etwas, was wir nicht begriffen haben, wie man das zustande bringt. Man hat gedacht, man könnte Frieden durch Krieg erzeugen. Das wird nie gelingen. Krieg erzeugt Krieg. Niemals Frieden. Und natürlich muss zu einer Gesinnungsänderung kommen bei den Menschen. Schauen Sie, Glaube an Gott, Vertrauen in Gott wird es dann geben. Eine Gesinnungsänderung wird stattfinden in den Herzen der Menschen. Steuersysteme werden abgeschafft. Die wird es auch nicht mehr geben. Lediglich die von Gott erforderlichen Zehntenzahlungen. Die wird es natürlich noch geben. Aber die sind heute auch bereits schon erforderlich. Aber Diese gesamten Steuererhebungen von Regierenden, das wird es nicht mehr geben. Nur den Zehnten wird es noch geben. Die schlimme, schreckliche, böse Entscheidung von Israel, einen König haben zu wollen, hat furchtbare Konsequenzen gehabt. Nicht nur für Israel, sondern auch für alle Menschen, denn Israel hätte ja ein Vorbild sein können und andere hätten sich vielleicht an diesem Vorbild orientieren können und gesagt haben können, ja, dann wollen wir auch, dass Gott über uns herrscht. Aber durch ihr falsches Vorbild haben sie nicht nur für sich selber schlimmes Unheil gebracht, sondern auch für alle Menschen, die in ihren falschen Ideen dann noch bestärkt worden sind. Aber Gott wird diese falsche, schlechte, schlimme Entscheidung umkehren. Dann, wenn seine gerechte Familie, die Gottfamilie hier auf Erden, herrschen wird. Und dann werden wir Frieden erleben. Einen Frieden, den wir bislang noch nie gesehen haben in der Menschheitsgeschichte. Seit Adam und Eva nicht. Und woran lag das, dass wir diesen Frieden nie erlebt haben? Und wieso wird dieser Frieden kommen? Und schauen wir uns einmal an, was zum Abschluss der heutigen Predigt in Jesaja Kapitel 2 geschrieben steht. Eine sehr bekannte Stelle. Die Vereinten Nationen haben diese Stelle sogar als ihr Motto erwählt. Und wie kläglich haben sie versagt in ihrem Bestreben, Frieden zu erzeugen. Das ist ja ein Witz, was so die Vereinten Nationen gemacht haben. Jesaja 2 und Vers 1, da wird hier erklärt, wie das kommen wird. Das ist es, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, der des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge, über alle Hügel haben. Und alle Heiden werden dazu laufen. Die werden jetzt hier das Beispiel finden, was das alttestamentliche Israel hätte sein sollen, aber kläglich versagt hat, zu sein. Jetzt werden sie ja zulaufen. Und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er, Jesus Christus, der auf dem Thron Davids sitzen wird in Jerusalem, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen, denn von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrn Wort von Jerusalem. Und dann werden die Menschen willens sein zu hören. Heute sind sie es nicht. In der ganz überwiegenden Mehrzahl sind sie es nicht. Und was wird geschehen? Jetzt hören sie das Wort Gottes. Jetzt hören sie die Weisung Gottes. Jetzt wird ihnen gesagt, wie sie leben sollen, wie sie denken sollen, wie sie handeln sollen. Und er wird richten unter den Heiden, Vers 4, und zurechtweisen viele Völker. Und da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Späße zu Sichern machen. Kriegswaffen weg! Weg damit! Denn es wird kein Volk, wie du das andere, das Schwert erheben. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Diese ganzen Kriegsakademien, weg damit! Leute, die andere zum Kriegsführen ausbilden, weg damit! Das wird es nicht mehr geben. Diese Leute, die werden hoffentlich zur Besinnung kommen, hoffentlich bereuen, sodass sie dann eine wirklich produktive Leistung erbringen können für die Menschheit unter der Führung, der Leitung der Gottfamilie. Das wird geschehen. Eine wunderbare Zeit wird kommen. Sehen wir, wie eine falsche Entscheidung, die damals im alten Israel getroffen wurde durch das Volk, dass man jetzt einen König haben wollte über sich selbst, was das für unglaublich negative Konsequenzen für die gesamte Welt erbracht hat. Es ist auch wichtig, dass wir begreifen, dass wir in unseren Entscheidungen eine Verantwortung haben gegenüber anderen. Wenn wir falsche Entscheidungen treffen, kann das andere sehr, sehr stark in Mitleidenschaft ziehen. Ich möchte Ihnen zum Abschluss zwei Broschüren anbieten, die Sie unbedingt lesen sollten, wenn Sie sie noch nicht gelesen haben oder seit einiger Zeit nicht mehr. Menschliches Leid. Weshalb und wie lange noch? Nun, einen Grund haben wir heute gesehen. Es gibt viel mehr weitere Gründe, warum wir dieses menschliche Leid heute haben. Aber es wird nicht ewig währen. Weshalb haben wir es und wie lange wird es währen? Und die zweite Broschüre, kennen Sie den Jesus der Bibel? Einige sagen, ja, der Jesus hat ja auch Gewalt angewandt. Und von daher kann es ja nicht verkehrt sein, heute Gewalt anzuwenden. Kennen Sie wirklich den Jesus der Bibel? Und was Jesus gelehrt hat, was Jesus praktiziert hat, wie er gelebt hat, die meisten haben eine total falsche Vorstellung von Jesus. Die wissen gar nicht, wer er überhaupt war, was er getan hat, wer er heute ist und was er sein wird, wenn er zurückkommt auf diese Erde als Herr aller Herren und König aller Könige. Sie sollten sich mit dem wahren Jesus der Bibel einmal näher auseinandersetzen. Und Sie werden vielleicht große, erstaunte Erkenntnisse gewinnen. Denn wie Sie vielleicht meinen, wie und was Jesus gewesen sein mag und was er heute ist, mag in keinster Weise dem entsprechen, was die Bibel lehrt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.